Die Plattform auf Radio Free FM, heute am Mikrofon Sabine, und zu Gast im Studio ist heute das Donauschwabenmuseum. Und hier im Studio als Gäste begrüße ich den Herrn Glass und die Frau Wandor. Hallo.
Hallo.
Ja, es geht heute um das Donauschwabenmuseum und um einige Ausstellungen, die das Donauschwabenmuseum macht. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen euch erstmal etwas über das Donauschwabenmuseum. Die Donauschwaben, das hört sich irgendwie zumindest von meiner Generation irgendwie immer so ein bisschen, ja, sowas Konservatives an. Aber dahinter steckt ja eine ganz spannende historische Geschichte. Und vielleicht steigen wir da mal ein bisschen ein und sagen, was sind überhaupt die Donauschwaben?
Ja, also ich kann nur sagen, keine Angst vor Donauschwaben, keine Berührungsängste. Das sind ganz nette Menschen, das sind viele Menschen. Viele von ihnen sind nach dem Zweiten Weltkrieg hier zu uns wieder zurückgekommen, weil sie aus Ungarn vertrieben wurden. Und vorher schon sind sie im 18. Jahrhundert ausgewandert aus den südwestdeutschen Regionen, aus Baden, aus Württemberg, aus der Pfalz, aus dem Trierischen. Also es waren nicht alles Schwaben. Die Schwaben waren nicht nur Schwaben, sondern auch Elsässer, Lothringer. Sie wurden aber damals, als sie dann nach Ungarn gekommen sind, dort alle Schwaben genannt. Man hat die einfach alle Schwaben genannt, die Einwanderer, wie man sie also aus ungarischer Sicht dann sieht. Und insgesamt geht man davon aus, dass etwa im 18. Jahrhundert 400.000 Menschen auf der Donau, donauabwärts, dann nach Ungarn gekommen sind.
400.000 Menschen in was vom Zeitraum? Da muss ja die Donau so sehr, sehr belebt gewesen sein.
Ja, richtig. Also da es fuhren von Ulm aus Ordinari-Schiffe, wie es hieß. Also das war ein ordentlicher Verkehr, der praktisch nach Fahrplan verlief. Und dazu hin noch jede Menge Sonderschiffe, die ja hier in Ulm von den Schiffsleuten gebaut wurden. Das waren ja One-Way-Schiffe, die sind ja nicht zurückgekommen. Man konnte die Donau ja nicht flussaufwärts fahren. Man hat die Ulmer Schiffsleute haben die dann verkauft oder als Schiffe, oder es ist Bauholz draus geworden. Also die sind von hier losgefahren, und zwar eins nach dem anderen, jede Woche ein Ordinari-Schiff, dazwischen aber auch noch andere, und haben dann die Auswanderer, die Auswanderungswilligen transportiert nach Wien und dann noch weiter nach Ofen und Pest, heute Budapest, zum Teil noch weiter donauabwärts bis nach Belgrad.
Warum sind denn die überhaupt ausgewandert? Hatten die einfach Lust, woanders hinzugehen, oder gab es da handfeste Gründe dafür?
Ja, wie immer, wenn es um Wanderungsbewegungen geht, gibt es natürlich auch Gründe dafür. Und es gibt immer was, was einen drückt, und immer was, was einen zieht. Also hier drückt einen etwas, zum Beispiel Armut oder dass man religiös nicht die Freiheit hatte. Das war im 18. Jahrhundert eine relative Armut. Zum Beispiel dadurch, dass sich die Hofgrößen durch die Erbsitten dann so geteilt haben, dass die Jüngeren dann einfach sich hier auch nicht nähern konnten mit dem kleinen Boden, den sie hatten. Und dann in Ungarn auf der anderen Seite auch Versprechungen gemacht worden. Hier habt ihr Häuser, hier habt ihr Land ohne Ende, hier müsst ihr keine Steuern zahlen, hier müsst ihr nicht zum Militär. Und das waren natürlich alles Gründe, die dann auch einen gezogen haben, auszuwandern.
Und hat man dann die Versprechungen da auch eingehalten?
Naja, also nicht immer. Es sind hier Werber durchs Land gezogen, und die haben schon manchmal so das Blaue vom Himmel dann auch versprochen. Und es war dann tatsächlich so, als die Auswanderer dann dorthin gekommen sind, die sogenannten Kolonisten, dass es dann da vor Ort ganz anders ausgesehen hatte. Da waren die Häuser nicht fertig, oder man musste erstmal die Gegend entwässern, damit man überhaupt Ackerbau betreiben konnte. Das war also richtig hart. Und bei den Donauschwaben sagt man, den ersten der Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Das zeigt so, dass es mehrere Generationen gedauert hat, bis man also aus diesem Land auch Ertrag ziehen konnte. Und zunächst mussten viele auch die Infrastruktur schaffen.
Also man merkt, da steckt schon einiges dahinter. Und was wir davon noch im Donauschwabenmuseum sehen können, das hört ihr dann nach dem nächsten Take. Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Wir sind beim Donauschwabenmuseum und haben viel über die Geschichte der Donauschwaben gehört. Und deshalb auch jetzt die Frage, was ist denn von dieser lebendigen Geschichte im Donauschwabenmuseum zu sehen?
Also, man hat vielleicht die Vorstellung, wenn Sie es nicht kennen, von einem Donauschwabenmuseum, dass da viele Trachten ausgestellt werden und Stücke aus der Heimat in Südosteuropa haben wir auch. Allerdings ist es jetzt nicht einfach nur ein Heimatmuseum, sondern wir sind ja auch das Donauschwäbische Zentralmuseum, muss man sagen. Wir haben also eine Aufgabe, die über Ulm hinausgeht. Wir sind das einzige Museum in Deutschland, das die Geschichte der Donauschwaben umfassend darstellt. Und bei uns kann man die ganze Geschichte von der Auswanderung im 18. Jahrhundert verfolgen bis in die Gegenwart auch. Also wie sieht es heute in den Ländern Rumänien, Ungarn, Serbien, Kroatien aus? Was ist da? Gibt es noch deutsche Minderheit? Und unser Museum ist auch kein ganz kleines. Es sind immerhin 1500 Quadratmeter die Dauerausstellung. Und meistens ist es so, wenn wir Leute durchführen, die denken, na gut, da gucke ich mal so rein, eine halbe Stunde oder so. Oft bleiben sie dann ein, zwei, drei Stunden, weil es doch viel zu entdecken gibt und die Geschichte interessant, spannend, aber auch kompliziert ist.
Ich glaube auch, das Spannende ist, wie sie dargestellt ist. Also ich war auch schon im Donauschwabenmuseum. Was mir besonders gefallen hat, war, dass die Geschichte an Geschichten festgemacht ist. Also dass man auch viele kleine Geschichten entdecken kann.
Ja, das war ein Prinzip von uns auch, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch machen, sondern Geschichte möglichst konkret erzählen, das heißt nah an den Menschen dran, auch Geschichten von Menschen erzählen. Und das Besondere an unserem Museum ist vielleicht auch vielfach die Objekte, die wir zeigen, und die Objekte sind jetzt weniger materiell wertvoll, dass da jetzt unsinnige Werte stehen würden, aber an vielen Exponaten klebt doch unheimlich viel Erinnerung, oft auch Leid oder Erfahrungen. Und diese Geschichtszeugnisse, das ist für uns eigentlich das Wichtige. Ich kann das vielleicht mal einem konkreten Beispiel sagen. Und zwar haben wir, das ist im letzten Raum unserer Ausstellung, eine ganz unscheinbare Limonadenflasche. Die ist aus den 30er Jahren. Ich glaube, sie ist in Regensburg hergestellt. Das ist eine einfache, durchsichtige Limonadenflasche. Und in dieser Limonadenflasche ist ein Heiligenbild und ein Zettel. Und da denkt man jetzt, ja, was ist jetzt das für ein Objekt? Wie kommt denn das jetzt? Was soll denn das? Wieso soll ich mir denn das angucken? Das Interessante daran ist, dass wir diese Limonadenflasche vor 2 Jahren von einem Serben bekommen haben, der also auch in Serbien auch wohnt. Und zwar hat der auf seinem Grundstück, das ist in der Ortschaft Gakova, das ist so 50 Kilometer von der Grenze nach Ungarn hin, in dieser Ortschaft Gakova hat er also ein Grundstück und hat da Bäume rausgegraben. Und in den Wurzeln von diesem Baum war diese Limonadenflasche. Und auf dem Zettel steht, dass handschriftlich, dass die Eltern, da steht drauf, wir Eltern so und so und so und so, sind zum ersten Mal am Grab unseres Sohnes, der 1945 im 8. Oktober hier gestorben ist. Ja, was ist jetzt da passiert? In diesem Ort Gakova ist die deutsche Minderheit, also ein Teil der deutschen Minderheit, hat man aus diesem Dorf ein Lager gemacht, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man die Deutschen dort nicht mehr haben in Jugoslawien. Deutschland war ja auch besetzt von der deutschen Wehrmacht. Man hat die Zivilbevölkerung in Dörfer eingesperrt. Das waren richtige Lager. Die Menschen, die dort waren, das waren vor allem Mütter, Kinder und Ältere, sind dort unter ganz elendiglichen Verhältnissen zwischen 45 und 48 gewesen. Und es sind insgesamt in Jugoslawien über 50.000 Menschen in diesen Lagern in der Nachkriegszeit noch gestorben. Die sind einfach gestorben an Hunger, Unterernährung, Krankheiten. Und da haben die Eltern dieses 14-jährigen Bubs, sie konnten nicht hin und haben dann an dieses Grab, und zwar waren das Massengrab, weil das waren gar nicht Platz, dass man die einzeln begraben hat, haben dann diese Flasche praktisch als einen Grabstein oder als eine Flaschenpost an die Nachwelt dort vergraben. Und jetzt, 60 Jahre später, kommt es wieder ans Tageslicht von einem Serben, der auch nicht wusste, dass unter seinem Grundstück Gräber liegen. Und er hat es dem Museum gegeben. Das ist so ein Beispiel für ein Objekt.
Ja, die Geschichte, die ich gesehen hatte, war, ich glaube, ein Zettel von einem Mann, der sich bei seinem Lehnsherrn freigekauft hat, damit er überhaupt losziehen konnte nach Ungarn. Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Da stand irgendwie ein Betrag drauf, wo er zahlen musste, dass er überhaupt weg darf.
Genau,
ja. Also solche Dinge fand ich sehr eindrucksvoll. Da haben Sie schon so ein bisschen was gesagt. Wie kommen Sie denn überhaupt zu den Exponaten? Ist es normal, dass andere Leute Ihnen da was geben und Ihre Geschichte dazu erzählen?
Wir bekommen viele Objekte geschenkt. Also wir sind jetzt eigentlich kaum auf dem, Antiquitätenmarkt oder so unterwegs. Oder wir kaufen eigentlich kaum auf Auktionen was, sondern wir bekommen viele Dinge geschenkt. Und es ist uns auch wichtig, dass die Leute das zu uns bringen und dass sie ihre Geschichten auch dazu erzählen. Und das wird auch alles aufgenommen. Unser Museum ist auch bekannt in diesen Kreisen. Da sammeln wir Exponate, dann bekommen wir Trachten oder solche Dinge aus dem persönlichen Bereich. Zum Teil sind wir aber auch in den Siedlungsgebieten. Das heißt, wir sind in Rumänien oder in Serbien und gucken dort auch nach Exponaten für unser Museum. Wobei wir da nicht aggressiv aufkaufen, das wäre jetzt falsch gesagt, weil vieles sollte eigentlich auch unten bleiben, weil das ja auch eigentlich dann die Menschen dort in dieser Region gelebt haben. Und da gibt es ja auch Museen. Deshalb arbeiten wir dort auch mit Partnermuseen zusammen.
Und wenn man dann so rückwärts geht, wie ist es denn überhaupt zu so einer Entstehung vom Donauschwabenmuseum gekommen? Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man dann für die Volksgruppe oder für diese geschichtliche Besonderheit, dass die Leute von hier eingeschifft sind, ein Museum hat.
Ja, wir sind kein gewachsenes Museum, wie das sonst so üblich ist, dass so ein Museum dann über Jahre und Jahrzehnte wächst und so ein Bestand, sondern wir sind ein Beschlussmuseum. Es gab tatsächlich einen politischen Willen, dieses Museum einzurichten. Wir sind eine Stiftung und die Stiftung wird getragen von der Stadt Ulm, vom Land Baden-Württemberg und auch vom Bund. Das heißt, wir haben also auch bundesweite Bedeutung mit unserem Museum. Und diese Verträge wurden 1995 unterschrieben. Und im Jahr 2000 konnten wir dann unser Museum eröffnen. Dabei sind auch noch die Landsmannschaften, das heißt die Vertriebenenverbände, die dieses Museum mittragen. Aber hauptsächlich finanziert wird es von der öffentlichen Hand. Stadt, Land und Bund. Und wir sind aufgrund dann eines Beschlusses, es gibt eine Gesetzesgrundlage, das hängt mit dem Vertriebenengesetz zusammen. Da war es einfach so, für diese Gebiete im Osten, auch für Ostpreußen, Pommern, Schlesien, war ja niemand zuständig. Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg viel kleiner geworden. Es hat die Gebiete im Osten verloren. Aber dort haben Millionen Deutsche auch gelebt. Und wer hat sich jetzt in der Nachkriegszeit um die Kultur und um die Geschichte dieser Menschen gekümmert? Und da gibt es eben diese gesetzliche Grundlage, auf der wir auch gefördert werden dann. Das heißt, wir haben auch die Aufgabe, Kultur und Geschichte dieser Regionen zu zeigen, der Donauschwaben zu bewahren, aber auch jetzt in Zukunft Richtung Europa zu gehen und wieder alte Verbindungen herzustellen. Heavy Dream.
Die Plattform auf Radio Free FM, zu Gast heute das Donauschwabenmuseum. Der Herr Glass und die Frau Wandor sind im Studio. Und hier geht's weiter mit einer aktuellen Ausstellung im Donauschwabenmuseum. Ich glaube, es war auch der Aufhänger, warum wir das Donauschwabenmuseum eingeladen haben. Und zwar heißt die Ausstellung Wir lebten in Wimmet. Frau Wandor, wie kam es überhaupt zu dieser Ausstellung?
Ja, also das ist schon eine längere Geschichte. Diese Ausstellung wurde erst einmal in Ungarn in 2008 gezeigt. Das ist eine Auswahl aus Fotos, die im Ersten Weltkrieg entstanden sind, also zwischen 1916 und 20 in einem Dorf in Südungarn.
In einem Dorf in Südungarn, was war da in dem Dorf? Was ist da so besonders?
Eigentlich nichts, könnte man sagen. Das ist ein ganz durchschnittliches Dorf in Südungarn. Eher, was da passierte, dass der Person, der Dorffotograf, der Dorflehrer, in dieser Zeit ganz viele Aufnahmen machte. Also er war ein Hobbyfotograf, der in diesen 4 Jahren 700 Aufnahmen machte von seinen Dorfbewohnern. Und zum Glück kam diese Aufnahme fast 100 Jahre später in ein Museum. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir diese Aufnahmen aufarbeiten konnten, eine Auswahl treffen konnten und die auch später ausstellen und auf Wanderschaft schicken konnten.
Wie muss ich mir das vorstellen, dass Fotos 100 Jahre lang halten?
Ja, also diese Fotonegative, die sind Glasplatten, 9x12 cm große Glasplatten. Und man kann schon sagen, dass die eigentlich die beste Trägermaterial ist, also ziemlich robust, weil die waren nicht immer unter museale Umstände gelagert, sondern mal auf Dachboden, mal in feuchte Häuser. Und zum Glück sind die immer noch so guter Qualität, dass man ganz große Vergrößerungen davon machen kann. Also von diesen 9x12 cm Glasplatten kann man heute 4 Meter mal 4 Meter große Abzüge machen.
Also da wissen wir nicht, ob die Digitalfotografien, die man heute macht, die halten mit Sicherheit nicht so lange wie diese Glasplatten.
Ja. Also wie muss ich mir das vorstellen? Da war dann eine Fotoemulsion auf diesen Glasplatten drauf und die ist da die wurde belichtet.
Genau so, ja, entwickelt wie alle anderen. Damals machte man davon kleine Abzüge und im Gebrauch waren die damals eigentlich als Nachdenken an die Front geschickt. Also zwischen diese 700 Glasnegative sind die meisten Abbildungen von Familien ohne Väter, ohne Männer, also Kinder und Mütter. Und diese Bilder wurden danach an der Front geschickt oder ins Kriegsgefangenschaft.
Zum Teil auch als Postkarten benutzt worden. Ja.
Also es war auch die Intention, diese Fotos zu machen. Er hat die ja deswegen gemacht, um den Männern an der Front was zu schicken von den Familien.
Genau. Also an diese Fotos sind auch die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs abgebildet, aber nicht die Geschehnisse auf dem Front oder diese politisch-historische Geschehnisse, sondern was da zu Hause passierte.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Sehe ich da jetzt immer nur eine Familie abgebildet oder sieht man da wirklich irgendwie die Familien in irgendwelchen Tätigkeiten?
Nein, also der Schauplatz für diese Fotos, die sind immer die gleiche. Entweder der Laubengang vom Haus des Fotografen oder im Hof des Fotografen wurden die Bilder aufgenommen. Aber genau deswegen sieht es fast so aus wie ein Schauspiel. Also die Bühne ist immer der gleiche, aber die Leute, die da auftreten, die sind immer anders. Also einerseits die Dorfbewohner, die auch mehrere Ethnien und mehrere Religionen darstellten. Also die Mehrheit der Dorfbewohner waren Deutsche, aber es lebten auch viele Serben dazwischen, dann auch Ungarn, dann auch Zigeuner, Roma und auch Juden. Dann sind auch russische Kriegsgefangene da abgebildet. Die sind auch ganz interessante Fotos, weil heutzutage stellt man sich Kriegsgefangenschaft irgendwie ganz anders vor. Damals war das irgendwie, wie es bei diesen Fotos herauskommt, irgendwie menschlicher. So diese russische Kriegsgefangene, die wohnten bei den Familien und halfen dort, wo die Männer nicht mehr da waren, also im Hauswirtschaft, auf den Feldern. Und die sind auch oft in schwäbischen Trachten abgebildet. Also da sehen wir zum Beispiel Dimitri, russische Kriegsgefangene, in Schlappen, in Wollstrümpfe, mit Zigarre im Mund und ihm geht es sichtlich ganz gut.
Ist das dann normal gewesen, dass also offenbar hat ja der Fotograf alle Ethnien gleichermaßen abgebildet. Ist das das tägliche Abbild gewesen, dass die Leute wirklich ganz normal miteinander umgegangen sind, oder war das was Besonderes?
Also wir vermuten, dass es schon ein tägliches war. Also diese Fotos unterscheiden sich im Wesentlichen von den Atelierfotos, weil damals war Fotografieren nicht wie heute so eine ganz alltägliche Sache, sondern man reiste in der Stadt, besuchte ein Atelier, zog sich feierlich an und ließ sich fotografieren, vielleicht ein, zwei, dreimal im Leben, nicht öfter. Aber diesmal war der Fotograf vor Ort, er war ein Bekannter, er war der Lehrer vom Dorf, und deswegen sind diese Bilder ein bisschen anders. Also die Leute benehmen sich anders, die sind nicht so steif, die lächeln auch oft oder schauen nachdenklich rein. Also da sieht man schon ganz andere Charakters wie an den üblichen Fotos aus diesem Zeit.
Und wie sind Sie denn jetzt zu den Fotos gekommen? Sie haben vorher gesagt, Sie wurden irgendwann in ein Museum gebracht und deshalb konnten Sie sie finden. Weiß man, wie die überhaupt dann ins Museum gekommen sind?
Ja, genau. Also der Dorffotograf, als er verstarb, er hatte eine Tochter und sie bewahrte diese Fotografien auf ihrem Dachboden. Und als sie auch gestorben ist, ohne Familie, da hat ein Hobby-Ortshistoriker, eigentlich ein Serbe aus diesem Dorf, diese Fotos zu sich genommen und erst alle Einwohner vom Dorf noch aufgesucht, ob sie jemanden noch erkennen, wer kann da sein. Auf diese Fotos, da hat er auch Notizen gemacht, und schließlich Ende der 80er Jahre diese Glasnegative mit den Aufzeichnungen an ein Museum in der Boronja in Süd verkauft.
Und wie sind Sie denn dazu gekommen? Haben Sie da gearbeitet?
Ja, genau. Ich habe in diesem Museum gearbeitet. Und eigentlich die technische und auch fast künstlerische Wert dieser Fotografien haben wir erst dann entdeckt, als wir die anfangen zu digitalisieren. Weil die frühere Schwarz-Weiß-Kontakt Abzüge, die zeigten nicht diese hohe Qualität von diesen Fotos.
Also das heißt, beim Digitalisieren hat man sie schlechter gemacht, oder wie?
Nee, beim Digitalisieren ist es einfach herausgekommen, wie gute Qualität diese Fotos sind.
Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, dass so eine, oder andersrum, wie kam es dazu, dass dann die Ausstellung jetzt heute in Deutschland ist und noch länger tourt, dass da so was Großes draus geworden ist?
Eigentlich, also nicht nur die Fotos, sondern das Thema, was es darstellt, ist auch sehr, sehr interessant. Also das ist eine Momentaufnahme, kann man schon sagen, wenn in 4 Jahren 700 Fotos entstehen. Eine Momentaufnahme von einem sehr interessanten Zeit und Ort. Das ist der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und das Ort da ist, wo viele Ethnien zusammenleben, aber diese Momentaufnahme ist auch der letzte Moment, kann man sagen. Weil gleich nach dem Ersten Weltkrieg hört diese Gemeinde auf, so zu existieren. Erst müssen die Serben da wegziehen, teils aus Zwang, teils auch wollen sie selbst wegziehen. Dann während dem Ersten Weltkrieg kommen die Juden und die Romas, die im Dorf wohnten, um. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da werden die Deutschen vertrieben. Also in den heutigen Jemen leben schon andere Leute. Und da ist schon eine andere ethnische Zusammenstellung der Gemeinde.
Und das heißt, das haben Sie da so erkannt und haben das auch
genau,
publik
das
gemacht?
Genau, das haben wir als Thema sehr interessant. Das ist dann diese Zusammentreffen von den guten Fotos, von den interessanten Thema, macht diese Ausstellung eigentlich ziemlich beliebt. Und das wurde dann auch in Ungarn, auch in Serbien und auch schon in Berlin gezeigt.
Die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast im Studio ist heute das Donauschwabenmuseum. Und wir haben einiges erfahren über eine Ausstellung, die im Moment läuft. Wir lebten in Venedig. Und jetzt habe ich es falsch ausgesprochen. und über die Geschichte der Donauschwaben. Und zu der Ausstellung Wir lebten in Wemmend, da gibt es noch eine ganz spannende Aktion, die auch jetzt am Sonntag schon anläuft. Wie sieht die genau aus?
Ja, das Aktion, Fotoaktion hat der Titel Bring ein Ding. Und eigentlich die Idee stammt daher, dass auf diese historischen Fotografien die Leute oft etwas in Hand halten. Zum Beispiel ganz typisch für die Donauschwaben ist auf diese Fotos, dass sie sich mit Gebetbuch und Rosenkranz fotografieren ließen. So, man kann schon sagen, dass die Leute etwas bei sich haben, was für sie wichtig ist und was ein bisschen auch auf ihre Kultur hinweist. Und da ist die Idee entstanden, dass wir unsere Besucher beten, dass sie uns einen Gegenstand mitbringen, was für sie wichtig ist und was auf eine Kultur hinweist, auf eine andere Kultur oder auf eine Kultur, was anders ist als ihre heutige Umfeld. Und unsere Besucher werden dann mit diesem Gegenstand fotografiert. In der Ausstellung ist so eine kleine Atelier da ausgebaut. Und wir bitten, dass sie uns dazu eine Geschichte auch geben und diese Geschichte uns aufschreiben. Und diese Fotos mit Geschichten werden dann in einem Album zusammengefasst. Die Fotos selbst werden da in der Ausstellung projiziert. Und es gibt dazu auch eine fünfsprachige Webseite, wo die Fotos samt Geschichte zu sehen und zu lesen sind. Und das Spannende dabei ist für mich, dass man sieht, dass anhand Objekte bekommt man ganz kurze, ganz schlüssige und oft ganz tiefe Geschichten.
Muss man sich da vorher anmelden oder kann man da einfach vorbeikommen?
Da kann man einfach vorbeikommen. Wir haben 4 öffentliche Führungstermine und dazu 4 öffentliche Fototermine. Der Ulmer-Fotograf Peter Näher macht die Fotos. Also das werden auch Profi-Fotos.
Das hört sich toll an. Also wer sich gerne mal ablichten lassen möchte mit einem Gegenstand, der soll ins Donauschwabenmuseum kommen. Wann genau?
Ja, also zwischen 14 und 17 Uhr, 12. und 26. Februar und 11. und 25. März. Das sind jeweils Sonntagen.
Kann man das nochmal irgendwo genauer nachlesen?
Ja, das ist auf unserer Webseite.
Auf der Webseite des Donauschwabenmuseums Ulm. Die Adresse ist wie?
Die ist www.dzm-museum.de.
Also ich denke, das werden wir auf unserem Beitrag auch nochmal verlinken, sodass man dann auch da hinkommt. Und also wie gesagt, man hat ein Gegenstand, den man interessant findet oder zu dem man eine Geschichte hat, der etwas auf eine andere Kultur hinweist und den bringt man mit und dann gibt es im Donauschwabenmuseum Fotografen, die ein Porträt von einem machen. Ist denn da ein Laubengang?
Nein, das nicht, aber diese Muster vom Laubengang haben wir aufgegriffen und das ist dann der Hintergrund von diesen Fotografien. Also das ist die Verbindung eigentlich zwischen die heutigen und die historischen Fotos. Und die bisher in Ungarn und in Berlin entstandene Fotos und Geschichten, die sind da zu sehen und zu lesen.
Tourt denn die Ausstellung auch noch in anderen Ländern oder nur in Deutschland?
Genau, also aus Ulm tourt nach Osijek, nach Kroatien, von dort nach Sombor, nach Serbien und dann vielleicht wieder nach Ungarn.
Und deshalb auch die 5 Sprachen.
Genau.
So, dass man das. Wie viele Leute haben sich da denn bisher schon ablichten lassen?
Bisher über 100. Also wir haben so circa 120 Fotos und Geschichten. Die ersten Ulmer Geschichten sind auch schon entstanden. Wir haben eine Kooperation mit dem Weststadthaus und eine Gruppe aus dem Weststadthaus war schon bei uns, machte eine Führung mit uns und hat unsere Ausstellung so solcherweise bereichert.
Und zu dieser Parallelausstellung im Weststadthaus hören wir auch gleich nochmal was. Pizza. Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast heute das Donauschwaben-Museum. Und der Herr Glass und die Frau Wandor haben uns einiges über die Donauschwaben und eine aktuelle Ausstellung. Die Ausstellung Wir lebten in Wemmet läuft gerade. Da geht es um ein multiethnisches Dorf. Und dazu gibt es eine Aktion, die heißt Bring ein Ding. Und da kann man sich fotografieren lassen. Dazu gibt es auch noch eine Parallelausstellung im Weststadthaus. Was passiert im Weststadthaus?
Ja, diese Parallelausstellung hat den Titel Sie verlassen jetzt die Landkarte. Und das ist eine Ausstellung wie der Fotoausstellung, aber diesmal zeitgenössische Fotos aus dem gleichen Region. Und da vom Thema her ist auch schon ein Parallelthema, bloß fast 100 Jahre später.
Und was heißt, vom Thema her ist ähnlich? Geht es da auch um ein Dorf?
Nein, nicht um ein Dorf, aber um selben Region. Und diesmal über den deutschen Minderheit in diesem Länderdreieck Ungarn, Serbien und Kroatien.
Und wie kam es dazu, dass das Weststadthaus da auch nochmal eine Ausstellung macht?
Ja, diese Ausstellungen wurden schon in Berlin zusammen gezeigt. Und werden auch in Osijek zusammen gezeigt, also der Wemmet-Ausstellung und die Sie verlassen jetzt Landkarten. Aber aus technischen Gründen konnten wir die zwei Ausstellungen bei uns im Haus nicht zusammen zeigen. Und da dachten wir, das wäre jetzt eine schöne Möglichkeit, mit der Weststadthaus zu kooperieren. Sie machen auch bei der Bring ein Ding Aktion mit, sie machen uns auch dafür Werbung. Und die haben dann uns auch Räume gegeben für diese Ausstellung. Und ich finde es schon ganz schön, wenn auch eine andere Art von Publikum in unsere Ausstellungen kommt und sich für unsere Themen interessiert.
Die hat natürlich im Weststadthaus einen ganz anderen Zugang.
Genau.
Ja. Weil die da ein ganz anderes Publikum haben. Dieses Jahr wird es noch mehr Ausstellungen geben. Da ist ja das Jubiläum, Aufbruch entlang der Donau. Können Sie dazu noch was sagen? Das ist jetzt 300 Jahre her.
Genau, das ist 300 Jahre her und es ist für Ulm eigentlich ein großes Ereignis. Und wird von Mai bis Oktober werden hier verschiedene Veranstaltungen in der Stadt sein. Es wird auch eine Open-Air-Ausstellung am Donauufer geben, die vom Haus der Stadtgeschichte vorbereitet wird. Und auch das internationale Donaufest, das im Juli stattfindet, steht unter dem Motto Aufbruch aus Ulm entlang der Donau. Was ist der Anlass? Vor 300 Jahren, also schon ziemlich lange her, 1712, ist hier das erste Schiff, die erste Schachtel mit Siedlern die Donau hinuntergefahren. Das war noch ganz am Anfang. Da war vorher waren lange Zeit die Türkenkriege und dann in Ungarn. Und dann war 1712 der Friede von Satmar, 1711. Und der Graf Karoy, der da in dieser Satmarer Region sitzt, der wollte dann, da war also seine Güter waren verwüstet und er brauchte Arbeitskräfte. So. Und dann hat er hier nach Oberschwaben hat er Werber, das waren richtige Werber, die haben Leute angeworben, haben die hier ausgeschickt und die haben dann denen einiges versprochen, kommt hier auf den Graf, zum Graf Karoy und die haben katholische Siedler gesucht, deshalb sind die nach Oberschwaben gegangen. Und dann sind auch 1712 die ersten Siedler runtergefahren und da war also genau das, dass da überhaupt nichts vorbereitet war. Und dann sind die Siedler, die eigentlich dort gedacht haben, sie haben dort Häuser, sie haben ein Grundstück, die sind dem also scharenweise wieder weggelaufen auf andere Güter. Teilweise sind die Aussiedler, die Kolonisten wieder zurückgekommen auf dem Landweg, dann hier nach Ulm. Dann hatten die Typhus und andere Krankheiten. Also eine ganz schlimme Story praktisch, die eigentlich eine missglückte Auswanderung, aber trotzdem war es der Startschuss dann für ein ganzes Jahrhundert Auswanderung. Und das war dann eigentlich eine sehr große Erfolgsgeschichte.
Und dazu wird man in dem Jahr noch bestimmt einiges hören und vielleicht kommt auch das Donauschwabenmuseum nochmal zu Radio Free FM, nur um darüber was zu machen.
Ja, gerne, können wir gerne machen. Wir haben dann auch eine Ausstellung, die machen wir zusammen mit Partnermuseen in Ungarn und in Rumänien und in Serbien. Da haben wir überall Partnermuseen und wir haben gemeinsam eine Ausstellung, bereiten wir jetzt gerade vor, welche Mythen sich um diese Auswanderung alle ranken. Und und was es auch für Missverständnisse bei dieser Auswanderung damals gab. Und zum anderen wollen wir gucken, was ist denn da heute noch zu sehen von der Auswanderung und welche Bedeutung hatte die Auswanderung auch für die Entwicklung Ungarns damals in der Zeit und bis in die Gegenwart.
Das, glaube ich, wird sehr spannend werden. Das langt uns leider heute nicht mehr in den letzten 2 Minuten, das zu erzählen. Da bleibt mir nur noch, mich zu bedanken, dass Sie da waren. Es war super spannend und ich glaube, da gibt es bestimmt noch einiges dazu erzählen. Nochmal daran erinnern, es gibt diese Fotoaktion Bring dein Ding in die Ausstellung vom Donauschwabenmuseum Wir lebten in Wemmet. Da kann man ein Ding mitbringen, an dem eine Geschichte klebt, die dort erzählen und niederschreiben lassen. Die wird dann veröffentlicht und man selber wird fotografiert von einem Fotografen im Donauschwabenmuseum. Die erste Aktion nächsten Sonntag und für mich ist nächsten Sonntag, ich bin Schwabe. Nächsten Sonntag ist diesen Sonntag. Okay, 14 Uhr war's. Ja. Und da kann man auf jeden Fall hinkommen. Ich glaube, eine tolle Sache. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal.